herzlich willkommen in der Erlöserkirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 8. April 2007 mit dem Thema Gottes Ostergeschenk an dich. Es spricht Friedemann Burkhardt.
Wochenende feiern Millionen und Millionen Menschen und wünschen sich frohe Ostern. Wie kann das sein, so 2000 Jahre später, dass sich immer noch Millionen Menschen frohe Ostern wünschen? Was bedeutet das? Ich nehme so für mich wahr, dass sich die Religiosität in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht auch erst seit 5 Jahren, ganz deutlich verändert in unserem Land. Weg von dieser sehr allgemeinen und kategorischen Religionskritik. Menschen suchen einen Glauben. Am Karfreitag haben wir so als Familie Galileo Spezial angeguckt. Ich weiß nicht, wer ab und zu auch so mal Fernsehen guckt. Also bei Galileo, das ist für unsere Kinder immer etwas, irgendwie was Wichtiges. Und es hat sich so ergeben, dann haben wir so ein paar zusammen Galileo Spezial angeguckt. Und da war eben passend zum Karfreitag, ging es um Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Es wurden in diesem Galileo Spezial so ziemlich alle Theorien besprochen und erklärt, die so seit den Kirchenvätern in der Welt herumgeistern über Jesus, wie man sich vorstellen kann, dass Jesus nicht auferstanden ist, dass er nicht am Kreuz gestorben ist. Was weiß ich, zum Beispiel, Jesus war nur scheintot oder nach Jesu Tod hat ein Namensvetter von ihm unter seinem Namen dann all die anderen die Sachen weitergemacht. Am Ende zog dann aber die Sendung ein ganz interessantes Fazit. Dort wurde gesagt, all diese Theorien können das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu nicht widerlegen. Das waren für mich irgendwie neue Töne in so, sage ich mal, popularistisch aufgemachten Sendungen oder Berichterstattungen, die alle Jahre wieder an Weihnachten oder Ostern in den Magazinen kommen. Das passt auch zu einer Umfrage, von der ich hörte, dass 84% der US-Amerikaner, die nicht in eine Kirche gehen, an Jesu Auferstehung und Jesu Leben über den Tod hinaus glauben. Die Auferstehung ist ein historisches Faktum. Die Auferstehung ist kein Geheimnis. Ganz Jerusalem wusste davon, wahrscheinlich große Teile der römischen Welt. Es gibt ja auch außerchristliche Zeugnisse darüber. Wenn damals schon in Jerusalem ein ARD-Studio gewesen wäre, ich denke, wir hätten eine Live-Berichterstattung davon abbekommen. Natürlich mit allen Vorbehalten, wie bei jeder anderen Berichterstattung auch, aber wir hätten das live mitbekommen. Es gibt Dutzende historischer Zeugnisse, wie Jesus nach seiner Auferstehung Menschen begegnete. Einmal machte er seinen Freunden ein Frühstück, gab es auch Fisch. Ein anderes Mal sprach er zu über 500 Menschen. Ich weiß nicht, was Ostern für dich bedeutet. Die Bibel nennt drei Dinge als Gottes Ostergeschenk an dich. Drei Dinge als Gottes Ostergeschenk an dich. Erstens, deine Vergangenheit kann vergeben werden. Deine Vergangenheit kann vergeben werden. Kürzlich haben wir im kirchlichen Unterricht miteinander getöpfert. Es war ein interessantes Ereignis, eine interessante Erfahrung. Wir haben mit etwas Kleinem angefangen und dann kam das erst größere Projekt. Das war ein Teller. Und wir hatten eine sehr fachkundige Anleitung, eine richtige Künstlerin. Und als jeder so aus seinem Klumpen dann langsam nach der Anleitung das Ganze geformt hat und ich plötzlich mal rübergeschielt habe zu dieser Töpferin, da habe ich gedacht, oh je, wenn ich jetzt nochmal alles zusammen machen könnte und nochmal neu beginnen könnte mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, das wäre dann genau richtig. Aber es hat keinen Wert gehabt. Die Zeit ist vorangeschritten. Wir wollten mittags noch einen Becher machen und ich musste eben an dem Ding weiter kneten. Oft denke ich, so geht es manchen Menschen in ihrem Leben. Sie haben vielleicht halb gelebt, sind vielleicht 40 oder 50 oder 60 und denken, wenn ich jetzt mit dieser Erfahrung noch einmal von vorne beginnen könnte, was wäre dann? Ach, könnte ich doch noch einmal von vorn beginnen. Und wir alle wissen um Dinge, wo wir uns wünschen, wäre das doch anders gelaufen. Hätte ich das nicht gesagt oder hätte ich das nicht getan oder hätte ich das nicht gedacht. Wir alle haben Fehler gemacht und haben Schuld auf uns geladen. Meine Familie weiß, dass ich ein ganz großer Colombo-Fan bin und ich liebe Country-Musik. Ich habe als 12-jähriger Johnny Cash einmal einen langen Brief geschrieben, habe mich 2 Jahre gewartet, dass irgendwann mal eine Antwort kommt. Ein Hochfest war, als ich das erste Mal den Film Schwanengesang gesehen habe, wo Colombo und Johnny Cash in einem Film spielen. Johnny Cash ist der Bösewicht, der Mörder. Er spielt einen Western-Sänger, der etwas unglücklich verheiratet ist und der in seiner Vergangenheit einen dunklen Fleck hat. Nämlich seine Frau, die er nicht mag, weiß, dass er vor 3 Jahren seine minderjährige Tochter verführt hat und erpresst ihn jetzt gnadenlos. Das Groteske ist, diese Frau ist so religiös angehaucht und sie zwingt ihn mit all dem, was er durch seine Musik hereinwirtschaftet, eine Kirche für ihre ominöse Gemeinschaft zu bauen. Tommy, der das satt hat, inszeniert einen Flugzeugabsturz mit dem Privatjet und er rettet sich durch einen Fallschirm und seine Frau kommt ums Leben. Colombo ermittelt und als er ihn schließlich stellt, sagt dieser Tommy, dieser Cash, ich bin froh, dass ich diese Schuld nicht mehr länger verbergen und verstecken muss. Diese Schuld hätte mich umgebracht. Ich kenne Leute, die in der Gegenwart und Zukunft nicht weiterkommen wegen ihrer Vergangenheit. Schuld oder Schmerz oder irgendetwas aus der Vergangenheit drückt sie in der Gegenwart und hindert, dass sie, das vorher gesehen haben oder uns vorgestellt haben, dass sie die Farben entfalten, die eigentlich in ihrem Leben stecken. Zum Beispiel eine alte Beziehung, die immer und immer wieder in meine neue Beziehung hereinwirkt und sie einfach nicht zur Entfaltung kommen lässt. Sie permanent in Unordnung bringt. Das ist nicht angenehm. Und dann sagen Leute, ich denke, ich muss diese Last ein Leben lang tragen. Manche sagen das. Ich denke, ich muss diese Last mein Leben lang tragen. Sie sind unterwegs mit einem Rucksack, einer emotionalen Last und versuchen zu leben und wundern sich, dass sie nicht zum Leben kommen. Und wenn du unter alter Schuld leidest, dann sage ich dir, Ostern hat deine Situation verändert. Ostern hat wirklich deine Situation verändert. Gottes Ostergeschenk an dich ist als allererstes, deine Vergangenheit kann vergeben werden. Der Apostel Paulus schreibt über Gottes Tat an Ostern, getilgt hat Gott den Schuldbrief und hat ihn aus unserer Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Und Paulus sagt, das ist Gottes Rehabilitationsprogramm für uns alle. Jesus wird ans Kreuz genagelt und darum kann ich aufhören, mich ständig wegen meiner Vergangenheit zu kreuzigen. Wie lange denkst du an eine Rechnung, die bezahlt ist? Ich hoffe nicht lange. Ich denke nicht lange über eine bezahlte Rechnung nach. Vergesse sie. Gott möchte deine Vergangenheit vergeben. Und das heißt, er löscht alle Schuldverzeichnisse in deinem Leben. Und er löscht diese Schuldverzeichnisse auch dann, wenn du vielleicht mit Menschen zusammenlebst, die dich immer wieder auf alte Dinge festlegen. Du darfst wissen, meine Schuld ist getilgt, mein Schuldverzeichnis ist gelöscht. Und wenn Gott vergeben hat, dann kannst du auch vergessen. Das ist Gottes Ostergeschenk an dich. Deine Vergangenheit kann vergeben werden. Selbst wenn es den Himmel und die Hölle nicht gäbe, dann würde es sehr viel Sinn machen, Christ zu sein. Und zwar deswegen, weil du durch Christsein ein gereinigtes Gewissen haben kannst. Weil du ein Bewusstsein bekommen kannst. Du kannst noch einmal ein zweites Mal beginnen. Paulus sagt, dass Gott genau diese Möglichkeit für unser Leben mit Ostern geschaffen hat. Paulus sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Es gibt keine Verdammnis. Wir brauchen uns nicht auf all das festzulegen, unser Leben kaputt zu machen und selber in unserem Leben zu hindern. Wenn wir für uns erschließen können, was Jesus Christus über Leben uns erklärt und gelehrt hat. Du kannst heute Morgen diesen Saal verlassen, draußen in die Innhuberstraße ins Auto steigen und davonfahren und gewiss sein, alles, was du verkehrt gemacht hast, ist vergeben. Du beginnst, das für dein Leben zu realisieren. Gottes Ostergeschenk ist als erstes, deine Vergangenheit kann vergeben werden. Zweitens, deine Alltagssorgen können gelöst werden. Vieles ist sehr schwer zu handhaben, besonders Erziehungsfragen. Und zwar für alle rundherum, für Eltern oder für Lehrer oder für Erzieher, alle, die in irgendeiner Form, und wenn es Kinder sind, die 60 sind, aber alle, die mit Leuten zu tun haben und irgendwie einen Job haben zu erziehen, das ist nicht einfach. Kürzlich habe ich über einen Autor von Erziehungsbüchern Folgendes gehört. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber vielleicht stimmt sie wirklich. Bevor er Kinder hatte, ist er mit einem Vortragsprogramm durch die Welt getingelt und der Titel hieß Die 10 Gebote, um Kinder recht zu erziehen. Die 10 Gebote, um Kinder recht zu erziehen. Nach dem ersten Kind hat er heimlich den Titel geändert. 10 Hinweise für Eltern. 10 Hinweise für Eltern. Nach dem zweiten Kind hat er den Titel verändert. 10 Vorschläge für Mitkämpfer in der Erprobung. 10 Vorschläge für Mitkämpfer in der Erprobung. Und nach dem dritten Kind hat er den Vortrag eingestellt. Weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber sie transportiert etwas von dem, was all die zugeben müssen, die eben in dieser Dynamik drinstecken. Reife ist, wenn du begreifst, dass du nicht alles begreifen kannst. Reife ist, wenn du begreifst, dass du nicht alles begreifen kannst, wenn du merkst, dass du nicht alles bewältigst, was du im Leben als Aufgabe gestellt bekommst. Reife ist, wenn du begreifst, du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst nicht alles durch eine noch so gute Erziehung in den Griff bekommen. Aber Gott kann helfen. Gott hat die Möglichkeit, hat Macht, Dinge zu fügen, aber er lässt uns auch die Wahl. Entweder du trägst die Aufsicht über dein Leben, du bist der Chef und du kontrollierst, oder du überträgst Gott die Aufsicht über dein Leben, dass du so bekennst wie David einmal, der Herr ist mein Hirte. Der Hirte ist mein Herr. Ich bin nicht der Chef. Darum übergebe Gott die Kontrolle. Frag ihn um Hilfe. Gottes Ostergeschenk. Nummer 2 ist, deine Alltagssorgen können gelöst werden. Ich spreche, ja, das liegt an meinem Beruf, oft mit Leuten. Und was mich immer wieder erstaunt, ist, wie oft ich höre, so sinngemäß, mein Leben ist außer Kontrolle geraten, ich fühle mich kraftlos, meine Situation zu ändern. Oder mein Leben ist außer Kontrolle geraten, ich fühle mich unfähig, kraftlos, mit einer schlechten Angewohnheit aufzuhören. Oder mein Leben habe ich nicht mehr unter Kontrolle, ich fühle mich einfach kraftlos, meine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Oder ich fühle mich kraftlos, meine Zweifel zu überwinden. An solchen Punkten wird mir oft sehr deutlich, dass wir aus eigener Kraft unser Leben nicht gebacken bekommen. Dass wir auch in dem, was wir einander geben können, letztlich unser Leben nicht auf die Reihe bekommen. Und mir wird auch deutlich, wir sind nicht dafür angelegt und geschaffen, unser Leben selber zu kontrollieren. Gott ist unser Schöpfer. Wir sind nicht der Schöpfer. Wir übersehen die ganze Sache nicht. Und darum möchte Gott als unser Schöpfer zu uns eine Beziehung aufbauen. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus einmal folgenden Satz. Er sagt, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und was diese überschwängliche Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, die er in Christus wirken ließ. Paulus sagt damit, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, kann auch in deinem Leben wirksam werden. Dieselbe Kraft, die Gott in der Auferstehung Jesu einsetzte, die steht auch für dein Leben und für deine Alltagssorgen zur Verfügung. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Auch ich nicht, weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist, nächsten Monat oder nächste Woche. Ich weiß nicht mal, was morgen der Tag bringt. Aber darauf kommt es nicht an. Auch wenn das außerhalb meiner Kontrolle ist, ist das nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Und Gott wird mir die Kraft geben, es zu bewältigen. Aber wie? Am kommenden Sonntag, wir haben es vorhin schon gehört, Sie können es lesen auf den Zetteln, beginnen wir wieder mit unserer Gemeindeaktion 40 Tage mit Gott. Und das Generalthema dieses Jahres heißt, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das haben wir als Bezirksvorstand letztes Jahr uns im Sommer, vor den Sommerferien, haben wir es ausgewählt, weil wir das Gefühl hatten, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Das Thema heißt, Gottes Kraft erfahren. Eben nicht aus unserer Kraft leben, Gottes Kraft erfahren. Es geht um die Wege, die Gott eingesetzt hat, dass wir seine Kraft für unser Leben realisieren, verwirklichen können. Gebet, Gottesdienst, Bibelstudium und anderes. Diese Kraftquellen sind so stark, dass Paulus einmal sagen kann, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich Jesus Christus. Egal wie hoffnungslos deine Situation ist, manche sind heute Morgen da und bringen einen Kummer mit. Egal wie dein Kummer ist, Gott möchte dir heute Morgen sagen, gib nicht auf. Kein Problem ist zu groß, als dass ich dir helfen könnte. Keine Lage ist so hoffnungslos, wenn du dich mir zuwendest. Darum nehmen wir wirklich diese 40 Tage mit Gott als eine Möglichkeit, neu für uns zu lernen, wie wir Gottes Kraft erfahren können. Aus Gottes Kraft Alltagssorgen zu bewältigen. Was heißt das konkret? Ich vermag alles durch positiv denken? Nein, das bedeutet es nicht. vermag alles durch, wenn ich entsprechende Erziehungsratschläge mir einhole. Nein, das heißt es nicht, das sagt die Bibel nicht. Die Erfahrung von Paulus heißt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Also, was ist Gottes Ostergeschenk an dich? Erstens, deine Vergangenheit kann vergeben werden. Zweitens, deine Alltagsprobleme können gelöst werden. Und drittens, deine Zukunft ist sicher. Deine Zukunft ist sicher. Eines der ganz großen Probleme, die uns beschäftigen, ist Sterben und Tod. Jeder Mensch muss eines Tages sterben. Auch du, auch ich. Und nur ein Dummkopf geht unvorbereitet durchs Leben in einer Sache, von der er im Grunde genommen ganz genau weiß, dass sie auf ihn zukommt. Das macht keinen Sinn. Und trotzdem nehme ich mir oft viel zu wenig Zeit dafür. Wir sind so geschäftig und wollen nicht unterbrechen, um uns auf das vorzubereiten, was auf uns zukommt. Man spricht nicht gern vom Tod. Stellen wir uns vor, ich lade Leute ein, die Gäste sind da, bietet was zu trinken an, ein paar Snacks, ein paar Drinks, und dann ist alles gemütlich, das Gespräch ist gerade im Fluss, sage ich, so, und jetzt möchte ich zum Thema kommen. Wir wollen heute Abend über Sterben und Tod reden. Das wird die Stimmung ziemlich nach unten bringen. Die Freunde werden entsetzt sein. Aber Sterben und Tod sind unabwendbar. Darum lasst uns noch ein paar Minuten über dieses Thema nachdenken. In der Schule wurden Kinder aufgefordert, Sätze aufzuschreiben, was sie so über Tod und Sterben glauben. Ein 8-jähriges Mädchen schreibt, wenn du stirbst, tun sie dich in eine Kiste und begraben dich, weil du nicht mehr gut aussiehst. Ja, das muss man sich ja vorstellen als Kind in dem Alter. Eine 9-jährige schreibt, Ärzte können helfen, darum brauchst du nicht zu sterben, wenn du bezahlen kannst. Auch eine interessante Aussage, die gar nicht weit weg ist von dem, was wir erfahren. Ein anderes Mädchen sagt, wenn du stirbst, brauchst du im Himmel keine Hausaufgaben zu machen, außer dein Lehrer ist auch dort. Ein Zehnjähriger schreibt, ein guter Arzt wird dir helfen, dass du nicht sterben musst. Ein schlechter Arzt schickt dich in den Himmel. Es ist amüsant, aber ich glaube, wenn wir so fragen, kommen Antworten in die Richtung, weil es bildet etwas ab von dem, was bei uns vielerorts Lebensphilosophie ist. In diesen Antworten verbirgt sich etwas von der Lebensphilosophie des Umfeldes, in dem diese Kinder aufgewachsen sind. Und zwei Dinge sind mir daran klar geworden. Fakt 1 ist, jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht zu wissen, was kommt. Was kommt in der Zukunft auf mich zu? Was passiert, wenn ich sterbe? Es ist klar, wir werden in der Ewigkeit viel mehr Zeit zubringen als hier. Hier bringen wir 50, 60, 70, vielleicht 90 Jahre, vielleicht ein paar mehr Jahre zu. Das ist nur die erste Etappe, die Vorschule eigentlich unseres Lebens, wenn wir es insgesamt sehen. Mir wird es immer wieder deutlich. Jesus sagt einmal ein Gleichnis, ein ganz kurzes, sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist doch eine Grundordnung dieser Welt. Leben ist, wenn etwas stirbt, nicht aus. Weder ein Gras, weder ein Same, noch wir Menschen. Wenn wir denken, dass diese Grundordnung, die wir überall beobachten können, auch für uns gilt, dann muss es uns klar sein, dass unser Leben nach dem Tod hier nicht zu Ende ist. Umfragen sagen, heute glauben viel mehr Leute als noch vor 10 Jahren an den Himmel. Warum? Die Leute fragen, was kommt? Fakt 2 ist für mich, die Vorstellungen über den Himmel sind oft falsch. Zum Beispiel, der Himmel kann warten oder alle kommen in den Himmel oder das ist gar nicht so ernst zu nehmen. Das alles sind nette Vorstellungen, aber wie wird das wirklich sein? Was sagt die Bibel über Himmel und Hölle? Die Bibel sagt, eines Tages wirst du einmal vor Gott stehen. Und dann wird alles darauf ankommen, dass du für diesen Tag vorbereitet bist. Die Bibel sagt über Himmel und Hölle, der Himmel ist ein perfekter Ort. Die Bibel sagt, der Himmel ist ein Ort, wo Gott alle Tränen von euren Augen abwischen wird. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Der Himmel ist ein perfekter Ort. Keine Fehler, keine Irrtümer, nichts Schlechtes. In jeder Hinsicht einfach perfekt. Zweitens sagt die Bibel, du musst vollkommen sein, um in den Himmel zu kommen. Das heißt, nur perfekte Menschen kommen in den Himmel. Das bedeutet, keiner von uns kommt in den Himmel. Keiner von uns ist vollkommen. Von Gott aus gibt es zwei Wege, wie du in den Himmel kommst. Der Plan A ist, dass du dir den Himmel verdienen kannst. Ja? So wie Gott zu Adam und Eva sagt, hier steht ein Baum, der Baum der Kenntnis von Gut und Böse, der Baum des Lebens. Ich gebe euch da ein paar Regeln, lebt nach denen, dann kommt ihr in den Himmel. Du brauchst im Grunde genommen einfach das zu tun, was Gott sagt, das zu befolgen, dann kommst du in den Himmel. Das ist etwa so, wenn wir uns das Ganze im Fußball vorstellen, wie wenn wir die Regeln für den DFB-Pokal einmal verändern würden und sagen würden, wer den Pokal will, darf einfach kein Tor kassieren. Ja? Also, es kann jeder den Pokal bekommen, darf nur kein Tor kassieren. Aber selbst Bayern unter Hitzfeld wird das nicht so einfach schaffen, kein Tor zu kassieren. Weil sich niemand von uns über Plan A in den Himmel qualifizieren wird, hat Gott einen Plan B gemacht. Das ist etwas, was wir aus der Bibel lernen können. Ja, wer einen Plan A macht, muss immer noch einen Plan B haben. Gott hat einen Plan B gemacht. Und er heißt, Jesus Christus zu vertrauen, mit ihm zu leben, weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus war, das haben seine Freunde gemerkt, das haben die Leute gemerkt, die sich seinem Leben geöffnet haben. Jesus war ein vollkommener Mensch. Er war Gott. Weil er kam, wissen wir, wie Gott ist. Und wenn wir ihm vertrauen, mit ihm leben, haben wir Anteil an seinem Leben. Im Sommer, eigentlich ab jetzt, wenn schön Wetter ist, dann beginnt eine schöne Zeit für mich, weil ich grille für mein Leben gern. Als wir noch in Ottofing gelebt haben, da haben wir auch oft gegrillt und da war ein Nachbarsmädchen, das kam oft zu uns und setzte sich wie selbstverständlich an den Tisch und sagte, ich will auch eine Wurst. Und sie angeguckt und sagte, ich bin eine Freundin von der Michi. Habe ich ihr eine Wurst gegeben? Natürlich habe ich ihr eine Wurst gegeben. Weil sie eine Freundin der Michi war. Weil du und ich, weil wir alle nicht vollkommen sind, müssen wir an der Himmelspforte einmal sagen, Gott, ich bin ein Freund von Jesus. Lass mich deswegen rein. Die Freundschaft zu Jesus ist das Ticket für den Himmel. Das ist Gottes Plan B und der gilt für mich und für dich. Viele versuchen, anders in den Himmel zu kommen. Einige sagen, es ist im Grunde genommen gar nicht so wichtig, was du glaubst. Im Grunde genommen ist nur wichtig, dass du etwas glaubst und das dann auch mit Überzeugung tust, dann wirst du zum Ziel kommen. Wenn wir das einmal konsequent durchdenken, was das heißt, du kannst nämlich voller Überzeugung, falsch liegen. Da ist ein Flugzeug in einen Berg geflogen und zerschellt. Und der Pilot hat voller Überzeugung gedacht, dass er 200 Meter höher ist. Solche Dinge passieren immer und immer wieder, dass wir voller Überzeugung einen schwerwiegenden Fehler machen. Darum pass auf, du kannst voller Überzeugung auch im Blick auf wichtige Punkte deines Lebens falsch liegen. Andere denken, sie schaffen es doch über Plan A in den Himmel. Ich mache viele gute Dinge. Gott muss doch ein Einsehen haben, dass ich recht lebe. Wieder andere meinen, sie kämen in den Himmel durch ihre Herkunft. Ich bin getauft oder ich bin in der Kirche oder ich gehöre zu einer Gemeinde dazu. Wenn du jeden Sonntag in der Gemeinde, in der Kirche sitzt, bist du deswegen doch noch lange kein Christ. Das ist so ähnlich wie das Sitzen im Hühnerstall, der aus dir noch lange kein Huhn macht. So geht das nicht. Du brauchst eine persönliche Entscheidung, brauchst einen Entschluss von dir, um das für dein Leben zu realisieren, was Jesus getan hat. Einige suchen ihr Heil, indem sie sich mit anderen vergleichen und sagen, was sie alles tun. Ich tue dies oder tue das und das nicht. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Gott entscheidet nicht nach unserer Leistungskurve. Entweder 100% oder Plan B. Das heißt ganz einfach, Jesus vertrauen. Den Weg zu gehen, den er uns vorgegangen ist. Die Bibel sagt über Gottes Weg zum ewigen Leben, Gott hat uns in unserer großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Gott hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und Hoffnung bedeutet, ich brauche mich nicht zu fürchten. Hoffnung bedeutet, ich brauche keine Angst zu haben. Wir sind nicht in der Lage, wirklich kreativ, wirklich locker, wirklich mit unserem ganzen Potenzial zu leben, wenn wir Angst haben. Wenn wir Angst haben vor der Zukunft. Wenn wir ständig Angst haben, auch vor dem Tod. Hoffnung meint, du brauchst keine Angst zu haben. Gottes Ostergeschenk Nummer 3 ist, deine Zukunft ist sicher. Wie können wir das für uns realisieren? Wenn du das alles verstanden hast, warum Jesus auferstanden ist, was das bedeutet, möchte ich sagen, reicht das nicht aus. Du musst etwas damit tun. Du musst aus dieser Überzeugung leben. Du musst diesen Lebensstil Jesu zu deinem Lebensstil machen. Und das beginnt damit, dass du sagst, Gott, ich lass ab von Plan A. Ich weiß, dass ich den Himmel nicht verdienen kann. Ich habe es oft versucht, ich bin immer wieder gescheitert. Darum bitte ich, hilf mir, Plan B zu leben. Herr Jesus, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte in deinem Geist und Sinn leben. Wir alle sind wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen heute Morgen hier. Manche kamen aus Gewohnheit, weil es an Ostern dran ist, dass wir zum Gottesdienst gehen. Manche kamen, weil sie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Andere kamen, weil vielleicht Freunde sie eingeladen haben. Vielleicht kam jemand, weil er sich im Internet informiert hat. Wir haben seit einer halben Woche eine ganz neue Homepage. Ihr müsst sie unbedingt mal angucken. Die ist genial. Aber egal, was du denkst, warum du hier bist, sicher ist, dein Hiersein heute Morgen ist kein Zufall. Dein Hiersein heute Morgen ist kein Zufall. Ich denke, Gott hat dich hierher gebracht, um in eine Beziehung mit dir zu kommen. Ich denke, er hat dich hierher gebracht, um einige Augenblicke mit dir Zeit zu haben, um dir etwas zu sagen. Du bist mir wichtig. Ich verstehe alles in deinem Leben, möchte Gott sagen. Ich kenne dich, ich habe dich gemacht. Erinnerst du dich daran? Ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und darum habe ich meinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. egal wie dein Hintergrund ist, katholisch oder evangelisch, lutherisch oder baptistisch oder methodistisch, buddhistisch oder atheistisch, das tut nichts zur Sache. Ich spreche hier an der Stelle nicht über Religion, ich möchte auch nicht über Kirche als Institution reden. Ich möchte davon reden, dass Gott mit Jesus eine Beziehung zu uns als unser Schöpfer aufbauen möchte. Gott möchte dir heute Morgen sagen, komm heim. Einige haben sich in der Vergangenheit gegen ihn verschlossen. Einige kommen vielleicht seit einigen Wochen oder Monaten hierher, haben aber noch keine wirkliche Heimat gefunden. Was möchte Gott zu jemand sagen, der draußen steht? Gott möchte sagen, mit großer Barmherzigkeit möchte ich dich sammeln. Mit großer Gnade will ich mich deiner erbarmen. Gott liebt dich und er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, dass dein Leben aufleuchtet in all den Farben, die es birgt. Darum öffne dein Herz und sag, Gott, hier bin ich. Und dann wird es für dich frohe Ostern werden. Wir wollen gleich eine Zeit miteinander beten und einige sind vielleicht unsicher, was ist, wenn sie einmal sterben. Das ist auch für einen Christen, für einen Gläubigen keine Blamage, wenn man das für sich einmal neu durchdenken muss. Wenn du möchtest, dann kannst du etwa so in deinem Herzen beten. Herr Jesus, ich bin unsicher, ob ich gerettet bin oder nicht. Wenn nicht, dann möchte ich dich heute Morgen bitten, rette mich. Ich vertraue dir, ich folge dir nach. Danke, dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist. Hilf mir, mehr von dir zu verstehen. Andere sind vielleicht von dem Weg mit Gott abgekommen. Gott möchte dir sagen, ich möchte dich sammeln, ich möchte dich rufen. Darum bete vielleicht so, Herr, ich komme heute heim. Ich möchte ganz neu beginnen. Hilf mir dabei. Danke. Einige haben vielleicht keine richtige Heimat oder geistliche Gemeinschaft gefunden. Wir in der Erlöserkirche, wir möchten eure Familie sein, eure geistliche Familie. Wir heißen euch willkommen. Wenn ihr euch so fühlt, dass ihr nach Plan B leben müsst, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben in unserer Gemeinde zwei Ziele. Erstens, wir wollen uns gegenseitig helfen, verantwortlich leben zu lernen. Und zweitens, wir wollen uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Das sind zwei Dinge, die braucht jeder Mensch. Wir freuen uns, wenn du bei uns bist. Einige sind vielleicht einfach am Boden, sind entmutigt oder kraftlos. Der Stress der letzten Wochen hat ihnen zugesetzt. Ich glaube, Gott hat dich hierher gebracht, um dir zu sagen, gib mir deine Last ab. Gib nicht auf, vertraue, dass ich dir helfen kann. Ich möchte einladen, dass wir eine Zeit der Stille und des Gebets haben. Wir wollen sie gemeinsam mit dem Vater unser abschließen. Herr, hier sind Menschen, die unsicher sind im Blick auf ihre Zukunft. Schenk, dass sie in dir Sicherheit und Gewissheit bekommen, dass du sie durch ihr Leben führst, dass sie an deiner Hand sicher gehen können. Herr, hier sind Menschen, die einmal mit dir begonnen haben und dann in Abstand zu dir gekommen sind. Gib ihnen die Kraft für einen Neuanfang. Herr, hier sind auch Menschen, die vielleicht gar keine richtige geistliche Heimat und Gemeinschaft haben. Schenk ihnen, dass sie das finden, hier oder an einer anderen Stelle, aber dass sie einen Rahmen für ihr Leben finden, wo ihr Leben wirklich leben wird. Herr, und hier sind Menschen, die von Sorgen beladen sind, von Aufgaben, die ihnen der Alltag stellt. Herr, schenk ihnen Vertrauen, dass sie an deiner Seite sicher durchkommen. Herr, deine Auferstehung, die will uns damit konfrontieren. Wir brauchen uns von Schuld oder von Vergangenem nicht niederdrücken lassen. Wir brauchen in den Sorgen unseres Alltags nicht zu ersticken. Wir brauchen uns auch vor der Zukunft nicht zu fürchten. Wenn wir jetzt miteinander beten, dann soll es Ausdruck sein neuen Vertrauens an dich. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.